Heute ist Pfingsten. Wie betrachtet die Welt Pfingsten? Beginn der Pfingstferien. Langes Wochenende. Montag ist Feiertag. Pfingsten ist etwas, das ist nicht so spektakulär wie Weihnachten oder Ostern. Da gibt's keine Geschenke, da gibt's keine speziellen Lieder oder sonst wie irgendwas. Pfingsten. Es gibt noch Pfingstrosen. Und man spricht von dem Pfingstochsen. Aber ansonsten, wie ist das für uns? Man könnte sagen, wir feiern heute Geburtstag. Denn Pfingsten, sagt man, ist so der Geburtstag der Gemeinde, der Gemeinden. Wir könnten sagen, Gott hat Pfingsten angekündigt vor ganz, ganz langer Zeit und man sieht immer wieder, das, was Gott ankündigt, das tut auch, das geschieht auch. Wir könnten sagen, am Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Immens wichtig, einschließlich der Technik. Hört man mich noch? Nicht so ganz? Okay. Klang gerade hier so ein bisschen anders. Also, Ausgießung des Heiligen Geistes, immens wichtig für uns und für die ganze Heilsgeschichte. Wir könnten auch sagen, eigentlich war Pfingsten, und da zeigt sich die Genialität Gottes, der Start der Mission. Denn es gab von ganz früher her, vom Alten Testament her, gab es am Pfingsten das Fest der Wochen, ein Erstlingsfest, wie es auch genannt wurde, oder ein Erntedankfest. Und da war es für alle Juden ein absolutes Muss, nach Jerusalem zu kommen, ein Dankopfer mitzubringen und dieses Fest zu feiern. Und genau an diesem Tag kommt der Heilige Geist und befähigt, ohne dass groß die Apostel irgendwas getan haben. Die saßen nur da und haben gewartet. Kein Action, nicht irgendwelche besonderen Dinge. Sie haben einfach nur gewartet und sie wurden ausgerüstet und konnten das Wort Gottes, das Evangelium verbreiten, und alle aus allen Herren Ländern, die da waren, hörten das und konnten das mit nach Hause nehmen. Sonst hätten die müssen überall hinreisen. Geradezu genial. Und für mich, wo ich das so mir durchgelesen habe, war für mich so, ja, warum kommt Gott auf die Idee, uns den Heiligen Geist zu schicken? Wir hätten auch sagen können, mach was anderes. Nein, es ist Gnade. Und diese Gnade, die wird an diesem Tag, für mich wurde die nochmal so immens überwichtig und deutlich. Und deshalb soll das, was ich sagen will, so unter dem Gesichtspunkt stehen, Pfingsten und Gnade. Gehen wir nochmal zurück, so ganz an die Anfänge. Da gab es einen Gott, der schuf Himmel und Erde. Und dann schuf er einen Menschen, Adam. Und wenn wir uns jetzt mal so hineindenken in diese Situation, da ist Adam, er hatte auch eine Frau bekommen. Und dann gibt es, stellen wir uns das vor, wie auf so einem riesengroßen Markt, da gibt es Orangen, Mandarinen, da gibt es Birnen, Pflaumen, Trauben, Kiwis, Mangos, Datteln, Ananas, eine Fülle von Obst. Ah ja, es gab auch einen Apfel. Und was ganz Einfaches, Gott sagte, von allen, aber von dem nicht. Und was macht er? Diese erste Weisung Gottes, wir sagen später Gesetz dazu, diese erste Weisung war er nicht in der Lage, obwohl er diese Fülle des Paradieses vor sich hatte. Er ist wahrscheinlich mit seiner Madame immer um den Apfel rumgekreist und irgendwann... Das zeigt uns ganz am Anfang durchgängig durch alles, sobald wir uns mit den Dingen beschäftigen, die wir eigentlich nicht tun sollten, lässt uns das nicht mehr los. Er übertrat diese Weisung und sofort kam die Sünde in die Welt, kam der Tod in die Welt, kam die Trennung von Gott in die Welt. Und nur Bruchteile später, geschichtlich gesehen, war auch schon der Mord da. Für mich letztendlich so ein Zeichen dafür, sobald ich nur der Sünde einen ganz kleinen, dem Gesetz nur einen ganz kleinen Spalt öffne, kommen sofort alle anderen hinterher und fangen sofort an. Wenn wir in der Geschichte weitergehen, dann stellen wir fest, Gott ist nicht so wie wir. Wenn uns das passiert, wir hätten gesagt, okay, jetzt drücken wir auf die Reset-Taste und fangen nochmal von vorne an. Nein. Gott hat wahrscheinlich bei Erschaffung des Adams das alles schon gesehen, das alles schon gewusst. Und er hatte auch von damals her schon einen Plan, wie er Adam und seine Nachkommen letztendlich wieder zu ihm zurückführen kann, seinen Heilsplan. Aus lauter Gnade, aus lauter Liebe zu uns. Wenn wir uns diese Geschichte mal anschauen, und dann gab es immer wieder Hinweise, wo Gott etwas gezeigt hat mit Hinweis darauf, hey, so wird mein Heilsplan einmal weitergehen. Achtet doch darauf. Die haben es damals nicht gemacht. Schaffen wir es heute? Denken wir an das erste Passafest. Das erste Passafest war in Ägypten. Dieser Auftrag, schmiert Blut eines unschuldigen Tieres an den Türpfosten und wenn dann der Engel des Todes nachts durchgeht, dann wird er euch verschonen. Man hätte es anders machen können. Man hätte sagen können, geh durch und guck, was auf dem Namensschild für einen Namen steht und wenn der hebräisch ist, lauf vorbei und wenn es kein hebräischer Name ist. Er hätte sagen können, all diejenigen, die an mich glauben, wenn ihr von abends 8 bis morgens 6 da liegt und mich anfleht und betet und lobt und preist, dann seid ihr errettet und wenn ihr irgendwann mal aufhört, ist fertig. Der Engel hätte, mit Sicherheit kann der lesen. Mit Sicherheit kann der durch die Räume durchgehen, ohne dass wir es merken und kann gucken, was machen die denn da? Nein. Es musste ein Zeichen sein für das, was später einmal kommt. Das Blut eines Unschuldigen errettet vom Tod. Und nicht, weil die jetzt besonders toll waren. Aus Liebe und Gnade. Gnade wird ja übersetzt so mit so unverdiente Gunst. Okay. Die Israeliten zogen aus Ägypten aus. 50 Tage später waren sie am Sinai. 50 Tage. Oh, oh. Und dann standen sie da und sie hatten in diesen 50 Tagen während dieser Wanderung mit Sicherheit furchtbar viel Gutes von Gott erlebt. Wir haben über alles Mögliche geklagt und sie waren kaum da und oh, und jetzt ist da das Wasser und da hinten sind die und oh. Nein, vertraut auf mich, hat er gesagt, und das schafft ihr. Und dann standen sie am Sinai und dann wollten sie und dann haben sie zu Mose gesagt, hey, wenn man den Urtext so nachliest, klingt das so leicht überheblich, so ein bisschen selbstbewusster. Sag Gott, wir sind in der Lage, wir machen das alles. Braucht sich da keine Sorgen zu machen. Wir packen das. Ne? Soll uns ruhig seine Gesetze geben. Wir machen das. Okay. Mose ging hoch. Gott gab ihm 10 Gebote in Tafeln geschrieben von Gottes Handschrift. Und was ist passiert? Mose kam runter und sah schon, mit der Gesetzestreue ist vorbei, war noch gar nicht. Die hüpften unten um ein goldenes Kalb. Gesetz beschreibt ein Fehlverhalten. Und speziell zum Beispiel unser Gesetz, da sieht man es sehr deutlich, beschreibt auch gleichzeitig, was passiert, wenn jemand bei diesem Fehlverhalten erwischt wird. Bei Gott ist ganz einfach. Fehlverhalten, Tod. Wir haben da noch so ein paar Varianten mit drin, ne? Bei unserem Gesetz. Aber damals, Gesetz, Fehlverhalten, Tod. Was passierte an diesem Tag oder kurz danach? 3000 Mann starben. Wie ist es bei uns heute? Okay. Mord und Totschlag gehört nicht immer so unbedingt jetzt zu unserem tagtäglichen Verhaltensweisen. Aber es gibt da so einen Widersacher. Und der zeigt uns schon, was man noch so alles für Tricks drauf haben kann. Er meint es in Wirklichkeit nur gut. Er sagt immer, er meint es gut mit uns, in Wirklichkeit meint es gut mit sich. Wir machen es heute ein bisschen anders. Da wird jemand ausgegrenzt. Da wird jemand finanziell ins Ausgerückt. Wenn irgendeine Arznei notwendig wäre zum Überleben, ja, die kostet halt Geld. Wenn du kein Geld hast, dein Problem. Ist ja nicht mein Problem, du hast ja kein Geld. Oder irgendwo im Betrieb, da gefällt mir einer nicht so richtig. Ha, da erzähle ich mal irgendwas über den, auch wenn es nicht stimmt. Ob ich es jetzt körperlich mache oder ich mache es geistlich, psychisch, auch das ist Mord. Auch wenn er vielleicht nicht immer sofort mit dem totalen Ableben, aber auch jemand kann innerlich durchaus schon längst tot sein. Durch alles Mögliche. Heute so dieser riesengroße Begriff von Mobbing. Also wir sind da in vielen Dingen absolut nicht besser. Und wenn wir uns das durch die Geschichte angucken, dann gab es mit dem Volk Israel im Alten Testament immer wieder Abkehr, Chaos, plötzlich Umkehr. Gott war gnädig. Denn das ist eigentlich sein absolutes Wesen, Liebe und Gnade. Und nach dieser Umkehr, nach dieser Gnade Gottes, Abkehr, Vergehen, Umkehr, man könnte fast so sagen wie und täglich grüßt das Murmeltier. Und das Ganze ging durch, immer wieder mit Ankündigungen an den Heilsplan Gottes, bis letztendlich Jesus auf die Welt kam. Und er zeigte, er lebte vor, was es heißt, mit dem Vater verbunden zu sein. Er zeigte, wie Gott Liebe und Gnade ist. Er zeigte auch gleichzeitig den Unterschied zwischen dem Gesetz auf der einen Seite und Liebe und Gnade auf der anderen Seite. Gesetz ist sowas, was Äußerliches. Wir erkennen das Halten eines Gesetzes an dem äußeren Verhalten eines Menschen. Und wenn wir so zurückgehen, gerade in der Zeit auch bis Jesu und danach, dann waren sicherlich die Pharisäer die absoluten Top-Leute in dieser Geschichte. Die haben alle Gesetze erhalten, die haben sogar zusätzlich noch ein paar dazu erfunden, die auch so ganz toll sind. Äußerlich. Aber sie fanden aufgrund dieser äußerlichen Gesetze keinen Zugang zu Gott. Und diese äußerlichen Gesetze, die schotten einen so richtig ab. Und dann versucht man es und müht man sich ab und man schafft es einfach nicht. Während die Gnade schafft es. Und diese Gnade, und deshalb sind wir jetzt sozusagen fast bei Pfingsten, diese Gnade, die ist es, die wir in uns brauchen. Und auch das ist so eine Ankündigung Gottes, denn er sagte vor im Alten Testament, und ich werde ihnen ein neues Gesetz geben und ich werde es in ihr Herz schreiben. Das normale Gesetz von außen geht nicht in unser Herz. Das bleibt an der Oberfläche. Aber der Heilige Geist, der kommt in uns. Der verändert uns von innen heraus. Der Schöpfer liebt uns. Auch das ist so etwas. Wenn wir an unsere Welt denken, was kennen wir da? Ohne Fleiß kein Preis. Streng dich mal ein bisschen an. Zieh dich mal ein bisschen anständig an, sonst finde ich keiner sympathisch. Bitte lächel ihn jemand, lächle doch die Leute an. Bring Blumen mit oder sonst wie irgendetwas. Und das ist etwas, was wir jetzt plötzlich, weil wir das kennen, manchmal so im Hinterkopf auch auf unsere Beziehung zu Gott übertragen und sagen, ha, jetzt muss ich auch was tun. Es kann nicht sein, dass Gott mich einfach so liebt. Denken wir mal drüber nach. Da heißt es, schon vor Anbeginn der Zeit sah mich Gott im Leib meiner Mutter und hat mich geliebt. Hey, wie geht denn das? Gott liebt mich und ich kenne ihn noch gar nicht. Gehen wir zu dem Punkt, als wir Gott kennengelernt haben und uns vielleicht für ihn entschieden haben. Was haben wir vorher getan, damit Gott uns liebt? Nichts. Aber trotzdem meinen wir immer wieder, wir müssen jetzt mal was tun. Was haben wir getan, um unsere Schuld zu begleichen? Nichts. Denn für uns hat Jesus die Schuld beglichen damals am Kreuz von Golgatha. Da gab es uns noch gar nicht. Aber Gott hat unser Leben damals schon gesehen, von dem ersten Punkt bis zum letzten Tag. Und was sah er eigentlich? Er sah ein Leben voll Schuld. Und vor Jesus tat, war das so. Und dann mit Jesus, und wenn wir ihn annehmen, wenn wir sagen, jawohl, und wir glauben daran, dass du für mich gestorben bist, dass du für ein paar Sünden von mir? Nee, es steht geschrieben für alle. Und alle meint auch alle. Die wir getan haben, die wir vielleicht gerade tun und die wir vielleicht morgen oder nachher eventuell noch tun werden. Für alle, denn er sah bereits alles und all das hat er auf sich genommen. Und als er für all diejenigen, alle Sünden auf sich genommen hat, da konnte er sagen, es ist vollbracht. Wenn jemand hierher kommt und sagt, ich muss am Sonntag in den Gottesdienst gehen, damit mich Gott mehr liebt. Läuft nicht. Ich hoffe, jetzt steht keiner auf und geht. All diese Dinge, die uns da vielleicht manchmal so im Kopf umeinander schwirren, das kann doch nicht sein. Ich tue gar nichts und er hat alles für mich getan. Nee, da muss, es geht so nicht. Ich muss auch mal was tun. Und wenn ich nur jeden Sonntag in der Früh, jeden Sonntag in die Kirche gehe, wenn ich jeden Morgen aus der Bibel lese, aber mindestens eine Stunde. Und dann wird es passieren, dass ich irgendwann mal diese Stunde nicht schaffe. Dann wird es passieren, dass ich eine Weisung Gottes übertrete. Und wenn ich jetzt anfange, auf diese Überweisung, auf diese Übertretung zu schauen, auf die Sünde zu schauen, auf das Gesetz zu schauen, aus dem diese Sünde letztendlich kommt, da werde ich so wie der Adam. Ich kreise um die Sünde. Und die Sünde wird mich mehr und mehr beherrschen. Ich muss mich auf das konzentrieren, was mir hilft. Ich muss mich auf Jesus konzentrieren. Ich muss mich auf seine Gnadentat konzentrieren und nicht auf das Gesetz. Denn wenn ich mich auf das Gesetz konzentriere und auf das, was ich getan habe, werde ich immer darum kreisen. Vielleicht ein Beispiel, um es deutlich zu machen, was passiert, wenn ich mich in Gedanken mit gewissen Dingen immer und immer wieder beschäftige. Viele von euch sicherlich kennen Computerspiele. Dieses irgendwas mit Strike und War und weiß der Kuckuck was, wo man dann durch die Gegend rennt und alle möglichen, ist ja alles nur, wisst ihr, wie die entstanden sind? Die amerikanische Regierung hat festgestellt, dass ihre Soldaten mit der Zeit, vor allem was die Schnelligkeit, die Reaktionsfähigkeit und die Durchsetzungsfähigkeit gewisser Befehle angeht, Skrupel haben. Es nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Jetzt kann man natürlich in irgendwelchen Situationen im Wald trainieren, aber Wald und Bäume ist halt doch nicht irgendein Kriegsschauplatz. Also hat man angefangen, eine Art von Computerspiel zu programmieren und hat die Soldaten daran gesetzt und hat sie dort, ist auch viel billiger, weil es ist unten im Keller und da kann man das machen und dann kann man die stundenlang trainieren lassen. Und irgendwann haben die dann gesagt, ha, das ist ja noch, wenn wir jetzt das verkaufen, wenn wir das sozusagen unter die Leute bringen und dann vielleicht die Kinder damit schon trainieren, dann kommen dann schon nahezu hoch ausgebildete Perfekte in unsere Armee. Das ist Sinn und Zweck dieser Computerspiele. Und wir sehen das heute an vielen Situationen, wenn man sich ständig damit beschäftigt, dann verändert es einen. Nicht die Vorschrift des Generals, du musst dieses oder jenes machen, sondern ich beschäftige mich damit. Also ist es wichtig, wir beschäftigen uns mit Jesus. Wir danken ihm für das, was er getan hat. Wir beschäftigen uns mit seiner Gnadentat. Und wir stellen fest, wir selber brauchen absolut nichts tun. Denn in dem Moment, wo ich anfange, etwas zu tun, sage ich in Wirklichkeit eigentlich, also Jesus, das war ja schon ganz gut, aber das könnte man noch ein bisschen besser machen. Ne? Ich zeige dir mal wie. Indem ich noch ein bisschen mehr bete oder indem ich dieses noch mache oder indem ich jenes noch mache. Für all die verheirateten Männer unter uns, ich käme nie auf den Gedanken, wenn meine Frau zu Hause geputzt hat, dass ich nach Hause komme und als nächstes sofort den Staubwedel in die Hand nehme und den Feudel in die Hand nehme und nachputze. Sie würde sofort sagen, sag mal, spinnst du? War das jetzt nicht gut genug für dich? Jetzt siehst du, warum ich so wenig putze. Und so ähnlich passiert es, wenn wir denken, wir müssen noch etwas dazu tun, damit wir besser dastehen. Wenn Gott seinen Sohn für uns geopfert hat, aus lauter Liebe zu uns, um uns zu erretten, was können wir da noch draufsetzen? Nichts. Wenn Gott dieses Opfer gebracht hat, dann hat er dieses Opfer gebracht, um uns frei zu machen von Schuld und den Weg frei zu machen zu ihm und damit den Weg frei zu machen zu seiner Gnade und zu allen seinen Segnungen, die er für uns parat hat. Denn es steht geschrieben, und derjenige, der das annimmt im Glauben, der wird Segen haben und Gnade so ein bisschen, im Überfluss. Sollte hier jemand sein, der der Meinung ist, pah, jetzt habe ich mich angestrengt und ich komme da nicht dran. Einzige, was fehlt, ist, geh zu Jesus. Erkenne ihn als deinen persönlichen Herrn und Retter an. Glaube daran, dass nicht nur er für dich und für alle deine Sünden gestorben ist, sondern dass es gilt und es steht geschrieben, Gott sagt, und ich werde an ihre Ungerechtigkeiten und Gesetzlosigkeiten nicht mehr denken. Er hat sie vergessen. Auch etwas, was wir nicht können. Wir können nicht vergessen. Gott kann. Und wenn ich daran glaube, dann bin ich errettet. So einfach ist es. Und wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, so genau weiß ich jetzt nicht, was sage ich jetzt da? Dann denke ich, der Patrick ist nachher gerne bereit hier vorne, jetzt überfahre ich dich so einfach, aber klar, ist nachher gerne bereit, so ein Gebet mit jemandem zu sprechen. Wartet nicht. Wir haben bei Gott keinen Aufschub im Sinne von, jetzt machen wir mal so eine Probezeit und dann gucken wir mal nach und naja, dann können wir uns immer noch tatsächlich. Keiner von uns weiß, wann die Möglichkeiten, sich dafür zu entscheiden, rum sein. Sie können in 5 Minuten rum sein. Deshalb, wer so denkt und irgendwo so innerlich dieses Gefühl hat, das müsste jetzt, hey, das ist gerade der Herr Jesus, der an deine Herzenstür klopft und der um deinen Einlass bittet. Und für all diejenigen, die Jesus schon angenommen haben und feststellen, oh, da habe ich mal was probiert und da wollte ich besser sein als alle anderen, kehrt um, lasst es. Und der Heilige Geist, den er ausgeschüttet hat, der mit diesem Bekenntnis in uns ist, in uns wohnt, Wohnung genommen hat, der wird für alle Segnungen sorgen. Wobei wir natürlich eins berücksichtigen müssen. Wir sind ja alles gute Gastgeber. Ne? Da kommt jemand zu uns rein und dann begrüßen wir ihn und dann zeigen wir ihm mal so, wie unsere Wohnung denn innerlich so aussieht. Und dann ist es eigentlich die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er so in uns, in allen Räumen drin ist und was da irgendwo noch so rumdümpelt, einfach rausschmeißt, aufräumt, damit Gottes Fülle und Gottes Gnade in uns wirklich Raum nehmen kann. Wer von euch kennt den Film Huge? Nein? Es ist ein typisch amerikanischer Film. Aber er ist so genial dafür, ich muss es euch erzählen. Da gibt es Tom Hanks, der ist ein Polizist und er hat einen Kumpel, der ist auch Polizist und der wird von den bösen Buben umgebracht und dieser Freund, der hat einen Mastino. Das ist so ein riesengroßes Tier, so furchtbar kräftig und schlabbrig und alles Mögliche. Und der bleibt übrig und jetzt heißt es so, jetzt muss der Tom Hanks muss diesen Hund nehmen und eventuell mit dem die bösen Buben irgendwann finden. So, jetzt hat Tom Hanks, ist ein Single und hat eine Top-Wohnung. Clean. Und dann kommt er mit dem Hund, geht durch diese Wohnung und sagt, schau her, das ist die Küche. Das ist nicht dein Zimmer. Und dann geht er ins Bad. Das ist nicht dein Zimmer. Und dann geht er ins Schlafzimmer. Das ist nicht dein Zimmer. Und dann geht er irgendwann in einen Abstellraum. Sagt er, schau, dein Zimmer. Sind wir ähnlich, als wir den Heiligen Geist eingeladen haben? Dass wir ihm die Wohnung gezeigt haben und ihm dann ein Gästezimmer zugewiesen haben, gesagt, ich komme gleich, ich muss erst mal selber ein bisschen aufräumen. Und bei diesem selber Aufräumen sind wir so hängen geblieben, dass wir vergessen haben, ihn da um Hilfe zu bitten, weil allein können wir es nicht. Wir können es überhaupt nicht, er kann es. Es gab früher so ein Kinderspiel, na, du bist zu jung dafür, kannst du das nicht. Da ging es um so ein Quiz und am Ende von dem Quiz musste man sozusagen sich in irgendeinen Kreis stellen, um damit deutlich zu machen, jawohl, ich bin jetzt dieser Meinung. Und dann gab es immer so, da hüpften die so umeinander und die Kreise blinkten immer und zum Schluss hieß es, und wenn du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ah, auch einer. Das, wo das Licht angeht, da steht Gnade drauf. Und das, wo das Licht nicht angeht, da steht Gesetz drauf. Vielleicht gucken wir ab und zu mal runter, wo wir gerade stehen. Aus lauter Liebe und Gnade hat Gott diesen Weg beschritten, um uns klarzumachen, wir von uns aus können es nicht. Wir brauchen jemanden in uns, der uns von innen heraus verändert. Und um diese Möglichkeit zu schaffen, dass jemand in uns hineinkommt, müssen wir Jesus als unseren Herrn annehmen und dann kommt der Heilige Geist. Er versiegelt dein Herz, um damit den Besitzanspruch Gottes an dich deutlich zu machen. Und er möchte in dir arbeiten, in dir wirken. Vater, ich bin dir so unwahrscheinlich dankbar, dass du erkannt hast, dass ich gar nichts kann, dass wir nichts können. Und alles, was wir tun, so wie der Paulus gesagt hat, er probiert alles Mögliche und will was Gutes tun und es kommt doch bloß Mist raus. Vater, du hast es erkannt und du hast uns jemanden geschickt, der uns verändern kann, der uns verändern will von innen heraus, denn nur so ist wirkliche Veränderung möglich und dafür danke ich dir. Ich danke dir für deine Güte und für deine Gnade, für deine Liebe. Amen. Ich denke, ja, so möchte ich euch jetzt einen Segen zusprechen und wer kann, möchte bitte aufstehen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, er segne euch. Er segne euch und mache euer Herz offen für seine Gnade, dass ihr den Heiligen Geist in euch wohnen lasst, dass ihr im Blick auf seine Gnade voller Dankbarkeit euch mit Gottes Wort beschäftigt, Gemeinschaft sucht mit allen Gläubigen in Gemeinden. Und Kraft bekommt, um diese wunderbare Gnade, diese Botschaft von Gnade und Errettung mit hinauszunehmen in die Welt. Dafür segne euch Gott, der Allmächtige. Amen.